Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Mühlenberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilohelden. Und da wir uns ja nicht nur mit Gewichtsreduktion beschäftigen, haben wir heute einen Gast, die braucht nicht abnehmen. Sie musste, glaube ich, auch nicht abnehmen, aber sie beschäftigt sich trotzdem mit Ernährung. Merit ist Ernährungswissenschaftlerin. Herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Merit Arndt, du bist Ökotrophologin.
Mhm. Was heißt das?
Ökotrophologin.
Hat was nichts heißt mit das? Öko zu tun. Das ist Ernährungswissenschaftlerin.
Auf welcher Sprache?
Latein nehme ich an.
Ah, okay.
Klingt aber
besser. Habe ich noch nie gehört, ja. Okay. Also nochmal, wie heißt das?
Ökotrophologin.
Ernährungswissenschaftlerin, ja, okay, einverstanden.
Ich sage aber auch lieber Ernährungsberater.
Gut. Also schön, dass du da bist. Wie bist du überhaupt zur Ernährungsberatung gekommen? Was hat dich da bewogen?
Ich habe mich irgendwann in meiner Jugend oder vielleicht auch schon früher, so mit 12 bin ich irgendwann Vegetarierin geworden. Mhm. War ich 10 Jahre lang, jetzt nicht mehr. Und habe mich immer schon in meiner Jugend eigentlich eher so für Vitamine, Nährstoffe, sehr viel für Nahrungsergänzungsmittel zu dem Zeitpunkt interessiert. Und was das im Körper macht, was man da optimieren kann, wie es einem besser gehen kann, wie man besser lernen könnte in der Schule. Was so der Körper braucht und der Stoffwechsel hat mich immer wahnsinnig interessiert. Und ja, so bin ich irgendwie nach meiner Schulzeit in das Studium gerasselt.
Warum bist du Vegetarierin geworden?
Damals eigentlich eher aus Tierliebe. Würde ich sagen. Also nicht aus gesundheitlichen Aspekten. Das war sehr zum Leid meiner Mutter. Ich hatte dann auch so einen kleinen eigenen Kühlschrank und wenn sie irgendwas selber gekocht hat, wo dann doch manchmal Speck oder irgendwas drin gelandet ist, hat sie immer sehr fluchend das rausgesammelt, in einen neuen Topf gepackt und ich so, Mama, hier ist doch Speck drin. Nein, nein, das kann gar nicht sein. Also die waren nicht so wahnsinnig begeistert und es gab auch damals ja noch nicht so viele alternative Produkte. Ne? Also sowas wie ganz neu war dann irgendwann Sojamilch, habe ich dann auch mal probiert, aber heutzutage hat man ja eine viel größere Bandbreite. Das gab es damals alles noch nicht.
Hintergrund meiner Frage ist, meine Tochter ist ja auch Vegetarierin, beziehungsweise sie hat sogar gleich als Veganerin angefangen und zwar mit 8. Aus eigenem Wunsch.
Okay.
Mit 8 Jahren hat sie sich entschlossen, Veganerin zu werden, weil sie auch keine Tiere essen wollte und der Meinung war oder der Meinung ist, dass kein Tier leiden soll, damit sie was zu essen hat. Deswegen die Frage auch, weil auch 12 ist ja ein sehr frühes Alter. Da sieht man mal wieder, dass Mädchen und Jungs doch ein bisschen voraus sind, was das Denken angeht.
Mit Anfang 20 ist das bei mir wieder gekippt. Da bin ich nachts aufgewacht und hatte Heißhunger auf dem Brathähnchen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das schmeckt. Na, das hielt irgendwie so eine Woche an und ich bin wirklich immer nachts aufgewacht und mir ging das nicht auf den Kopf und irgendwann bin ich losgegangen zum Imbiss. Dann saß ich zu Hause, habe überlegt, esse ich das nicht, mit Händen, mit Besteck oder esse ich es doch gar nicht. Und dann habe ich ganz bisschen wieder angefangen, Fleisch zu essen. Ich esse nicht viel Fleisch und ich esse kaum Wurst, aber es steht wieder auf dem Plan.
Und wie hat das Brathähnchen geschmeckt? Entschuldigung.
Es war sehr lecker.
Der Körper möchte einem ja aber auch irgendwie was sagen, habe ich ja die Erfahrung gemacht. Also als ich dann wieder richtig gelernt habe zu essen, dass der Körper dann sehr genau eigentlich mitteilt, welche Nährstoffe ihm gerade fehlen, indem er den Appetit in die Richtung steuert, wo er gerade hin soll. Bei dir war es dann anscheinend ja Brathähnchen.
Ja. Das war auch ein Grund, weswegen ich nachgegeben habe. Und ich bin auch zu der Zeit irgendwie oft infektanfällig gewesen und es ging mir auch besser danach. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, mein Körper hat es mir in dem Moment signalisiert.
Also es klingt nach Proteinmangel in der Zeit. Salz, weiß ich nicht, du weißt es natürlich besser. Was hat dir damals gefehlt, wenn du Lust auf Brathähnchen hast?
Vielleicht wirklich tatsächlich ein paar tierische Proteine, vielleicht auch Eisen. Es war ja jetzt nicht nur das Hähnchen, was dann auf dem Plan gestanden hat, aber ich habe es in den Blutwerten nicht direkt überprüfen lassen zu dem Zeitpunkt und es wird ja auch nicht immer alles im Blutbild getestet.
Ja, das stimmt. Na?
Also es sei denn, man nimmt ein bisschen Geld in die Hand, aber es war zu meinen Studienzeiten, hatte ich nicht.
Igel-Geschichten. Also nicht, dass man Appetit auf Igel hat irgendwie, das meine ich.
Habe ich noch nie gegessen, habe ich nie probiert.
Mit welchen Menschen hast du jetzt hauptsächlich beruflich zu tun? Also sind es Leute, die abnehmen wollen? Sind es Sportler oder wen berätst du?
Sportler eher weniger. Also ich arbeite ja in Hamburg, Winterhude im Facharztzentrum an der Kampnagelfabrik. Wir sind da wirklich ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Ich arbeite sehr viel mit Orthopäden zusammen, habe dementsprechend auch viel Gelenkerkrankungen, viel entzündliche Erkrankungen, aber auch aus der Allgemeinmedizin häufig auch mit Darmproblemen zu tun, mit Sodbrennen. Aber Gewicht ist immer ein Thema, aber natürlich nicht bei allen.
Ne? Wie viel Prozent Gewicht? Also ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich Gewichtsabnahme schon so das Hauptthema ist. Also auf die ganzen anderen Sachen wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Mhm. Das ist ja eher so ein bisschen breiter bekannt geworden durch so Ernährungsdocs und solche Formate.
Das mag sein. Was viele aber auch nicht wissen, ist, dass die Krankenkassen eine Ernährungstherapie bezuschussen. Also da reicht eine Arthrose oder eine rheumatische Erkrankung aus. Es muss nicht immer ein Gewichtsproblem dabei sein. Und dann, wir bieten immer kostenlose Infogespräche an und dann kann man wirklich auch 5 Termine, je nach Krankenkasse ist der Zuschuss ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Also es ist wirklich bei allen anders, deswegen kann ich da jetzt keine allgemeingültige Aussage zu treffen. Und dann bekommt man 5 Termine einen Zuschuss von der Krankenkasse. Und ja, die meisten denken bei meinem Job immer an Gewichtsproblemen. Aber wie gesagt, es kann auch Blutfettwerte sein oder Darmprobleme und da ist wirklich alles unterschiedlich dabei. Ich würde sagen so 50-50. Ich meine, viele sind trotzdem dann da und sagen, ach Mensch, mein Wohlfühlgewicht, ich hätte gerne trotzdem so 3-4 Kilo. Also alle wollen immer manchmal ein bisschen, aber es ist nicht immer das Vorrangige, was ich behandle. Aber Übergewicht ist immer natürlich dabei.
Lustig, weil ich hätte gedacht, bei Ernährungsberatung vor allen Dingen untergewichtige Menschen, also Menschen, die eher nicht dick sind und das Gefühl haben, sie sind zu wenig, kommen eher, weil klar, wir wissen ja, also ich wusste es zumindest, einfach weniger essen hilft, wenn man übergewichtig ist. Aber was mich interessieren würde, ist, ich habe mal gehört, dass es ganz die Körper ja unterschiedlich sind, was man so braucht und dass wir viele Mangelerscheinungen haben. Also guckt euch auch genau an, welche Proteine, Vitamine oder wie auch immer der einzelne Körper braucht. Macht ihr da Analysen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also was ich jetzt klassisch in der Ernährungsberatung mache, ist erstmal, hier ist so, selbst wenn man nicht in die Ernährungsberatung geht, kann ich jedem nur empfehlen, der seine Ernährung mal beleuchten will, wirklich mal 7 Tage aufzuschreiben, was man gegessen oder was man getrunken hat. Gerne auch länger, aber mindestens 7 Tage. Ob man das jetzt handschriftlich macht oder ob man das in seine Handynotizen runterschreibt oder vielleicht auch eine App dafür nutzt, einfach um sich selber mal zu reflektieren. Und ich kann natürlich mit einem geschulten Auge schon relativ gut in einem Ernährungsprotokoll sehen, was jemand isst, was fehlt, wo könnte man was optimieren. Lass mir auch sehr gerne Blutwerte dazu zeigen. Da muss man halt auch mal gucken, welche sind in den normalen Werten mit drin oder aber wo ist vielleicht jemand auch bereit, nochmal ein paar Blutwerte selber zu bezahlen. Was auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit ist, ist nochmal so eine Biermessung zu machen. Nicht Bier, sondern Bia-Messung.
Also das BIA.
Ist, genau, und da kann man wirklich mal gucken, wie hoch ist
wofür
die
steht Bia?
Fettmasse. Tja, da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken.
Okay, ich gut, sag's halt nicht in meinem Leben. Bio-identische Ernährung. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
Nee, komme ich gerade nicht drauf. Mhm. Auf jeden Fall kann man darüber wirklich mal gucken. Es wird eine Strommessung gemacht und man kann, die werden Elektroden am Handrücken und am Fußrücken angebracht zum Beispiel. Und dann kann man wirklich mal gucken, wie hoch ist die Fettmasse im Körper, wie hoch ist die fettfreie Masse im Körper. Gibt die Zellgesundheit, ist die in Ordnung? Sehen die Zellen aus wie eine, sag mal, wie eine Weintraube, wenn die prall gefüllt sind, dann arbeiten die gut miteinander und wenn die eher so ein bisschen erschlafft sind, dann sehen die aus wie eine Rosine, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen Zellaufbau betreiben. Und so kann man sich dann halt Stück für Stück angleichen. Was ich auch immer wichtig finde, ist Fragen zu stellen nach der Verdauung zum Beispiel. Ne? Also auch da, ist die Verdauung gut, hat derjenige zu weichen Stuhlgang, weil das hat sehr viel auch mit der Nährstoffaufnahme zum Beispiel zu tun, ne? Und auch mit dem Immunsystem.
Okay, ja, also was ich weiß, ist, wenn du zu viel Eisen hast, dann wird es nicht mehr so weich, ne?
Und möglich auch vielleicht noch schwarz.
Ja, ja, genau. Genau.
Oh. Okay. Okay. Ah.
Gut. Ich glaube, wir wechseln das Thema. Wir wechseln
das Thema. Nein, das gehört ja alles dazu. Irgendwie
da rede ich jeden Tag drüber, mit jedem Patienten. Also ja, okay. Für mich ist das total normal.
Okay,
scheiß Job. Nein, aber ich war eigentlich, was ich immer faszinierend finde, wir haben Zugang zu eigentlich allen Lebensmitteln, die wir haben möchten. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, die seltene Ariusfrucht, ich habe jetzt irgendeinen Namen ausgedacht.
Ich wollte dich gerade fragen, sagen, was die Ariusfrucht ist. Ja.
Wie schmeckt die?
Ich weiß gar nicht, achso, ja, ich habe das hier aus dem AR, aus dem Nachnamen, irgendwie die ersten Buchstaben genommen. Und dann Ius, klang lateinisch, Arius, na gut, könnte ja sein. Dann kriegen wir das innerhalb einer Stunde im nächsten Supermarkt. Also das ist für uns ja kein Problem. Und trotzdem, glaube ich, war die Menschheit noch nie so mangelernährt in der westlichen Welt wie jetzt. Wie können wir uns diesen Schwachsinn erklären?
Ich glaube, dass das manchmal auch so ein bisschen was damit zu tun hat. Viele machen gerne, dass irgendwas schnell geht. Sie bereiten ihr Essen nicht zu, sie planen das nicht. Vielleicht auch, weil so viel verfügbar ist. Ich biete zum Beispiel ganz gerne manchmal Einkaufstrainings an. Und gehe mit so einer kleinen Gruppe, dass man wirklich auch mal die Nährwerte hinten sich anguckt. Also das sage ich ja auch immer, wenn man sich ein Lebensmittel rausholt und man weiß nicht mehr, ob das Schuhcreme ist oder ob das ein Lebensmittel ist, dann sollte man das lieber wieder ins Regal packen. Also möglichst naturbelassen essen, das wäre gut. Und möglichst auch zurück zum Regionalen und Saisonalen. Und ich glaube, das haben viele einfach verlernt.
Ich habe mal diese Regel damals gehabt bei meiner Gewichtsreduktion. Ist nichts, was irgendwelche Inhaltsstoffe enthält, die deine Großmutter nicht verstehen würde.
Mhm, ja.
Und da bleibt echt wenig übrig. Da bleibt man eigentlich direkt bei der Gemüseabteilung stehen und das war's dann eigentlich.
Das kommt ja ganz drauf an, wie intelligent deine Großmutter war, ne?
Oder ob sie Chemikerin war oder keine Ahnung.
Genau, so ist es.
Ja. Ja, aber allein, was die Industrie uns da ja auch letztlich vorsetzt, wenn man sich mal vor Augen führt, dass es erlaubt ist, über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker zu verwenden. Einfach ja. Um zu verschleiern, was da eigentlich alles drin ist.
Ja.
Wow. Das ist ja pervers eigentlich.
Ja, und dann hat man irgendwie ein Müsli Zucker reduziert und man sagt ja mal, je weiter was vorne steht, umso mehr ist davon enthalten. Ja. Dann steht Zucker dann plötzlich so ein bisschen an, vielleicht an der fünften Spalte, aber dann kommt noch Fructose-Glucose-Sirup dazu, noch irgendwie Honig dazu und am besten Fall vielleicht noch ein Süßstoff. Also insofern summiert sich das und so würde, wenn es nur Zucker wäre, wieder ganz vorne stehen.
Und was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass das nicht eine Mindestschriftgröße vorgeschrieben ist. Also ich meine, ich bin jetzt 53 und ich sitze jetzt hier auch mit Lesebrille, weil es mir echt immer schwerer fällt. Aber wenn ich dann im Supermarkt stehe und dann irgendwas umdreht, kann ich trotz, obwohl ich eine Brille aufhabe, nicht sehen, was da alles drin ist.
Ja, weil die Liste so lang ist.
Irre.
Ja. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich da vorstehe und denke, okay, was steht da drauf? Aber Zucker ist natürlich das Hauptproblem, würde ich denken, dass überall Zucker drin ist und wir zusätzlich Zucker uns zuführen. Habe ich da den richtigen Gedanken oder sehe ich das falsch?
Also das ist ein großes Problem, aber ich würde es nicht als Hauptproblem bezeichnen. Das ist auch zum Beispiel, wenn jemand bei mir in der Ernährungsberatung ist und Gewicht reduzieren will. Die meisten fangen immer mit den Sachen an, die schlecht sind oder mit den Sachen, die sie gerne, ich möchte jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. So, und dann klappt das morgen nicht, dann ist man frustriert, isst noch mehr Süßigkeiten und so fängt man immer wieder mit Verboten an und immer wieder mit schlechten Sachen. Ich finde eher, dass wir manchmal gucken sollten, gute Sachen in die Ernährung einzubauen, aber wenn man dann erstmal kleine Erfolgserlebnisse hat und auch schaut, dass man den Blutzuckerspiegel stabilisiert kriegt, weil dann hat man nicht mehr so viel Heißhungerattacken. Na, das Problem ist ja manchmal gar nicht Hunger, sondern Appetit und Gelüste. Die haben wir ja viel, viel schwieriger im Zaum zu halten. Und wenn man dann immer mit den Sachen anfängt, die man weglassen soll, die man nicht mehr essen will, dann ist man frustriert und man fängt immer wieder von vorne an. Deswegen erstmal gute Nährstoffe einbauen. Und deswegen ist nicht nur ein zu viel Zucker das Problem, sondern auch einfach, dass man zu wenig gute Nährstoffe von nährstoffarme Lebensmittel einfach isst.
Was würdest du denn jetzt so hier für unsere Zuhörer als allerersten Tipp, was wäre ein gutes Lebensmittel, was sich einfach einbauen lässt in die Ernährung?
Gute Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren, vielleicht in Form von Algenöl, was man irgendwo reinmachen könnte.
Algenöl?
Mhm.
Okay, und das kriege ich in jeden Supermarkt?
Also vielleicht nicht irgendwie in jedem Discounter, aber in den Supermärkten oder in den Drogerien kriegt man das schon. Man könnte aber auch Hanföl nehmen. Also gute Saaten und Kerne ist immer gut. Aber das ist auch schwierig zu sagen.
Also Öl über den Salat oder zum Braten oder das Algenöl?
Das würde ich irgendwie in meinen Salat oder kann man auch irgendwo in sein Müsli oder in sein Essen runterrühren. Ne? Also zum Braten erhitzen sollte man die nicht.
Ja. Okay. Genau. Also das heißt, das setzt aber schon voraus, dass ich Salat esse. Also ich mache jetzt zum Beispiel.
Nee, du kannst auch online, wenn
auf
jetzt,
einen Cheeseburger.
Ja. Ich hab einige, die schmieren sich das erstmal aufs Brötchen. Ich habe einige, die machen das pur. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, finde ich ganz eklig, aber machen den Löffel pur und trinken hinterher.
Echt?
Ja. Okay.
Gut. Und was bewirkt das? Also Algenöl?
Omega-3-Fettsäuren sind halt ganz viel enthalten und die sind einfach super antientzündlich. Die sind sehr, sehr gut für deine Blutfettwerte, schützen Herz und Gefäße. Und bauen auch Gallensäuren und Hormone auf. Und die sind ja wieder an allen Sachen im Körper beteiligt.
Ja, und das kann ich auch gut in meinen Smoothie reinmachen, weil da mache ich momentan immer Leinöl rein.
Kannst du auch machen. Da wäre das Algenöl sogar noch ein Ticken besser.
Okay, dankeschön, Merit.
Und geschmacklich sind sie beide okay.
Du, ich habe da so viele Früchte drin.
Genau, dann geht das, übertünche ich das.
Genau.
Nächste Frage, wenn wir sagen, okay, zu viel Zucker. Es gibt ja jetzt im Moment auch diesen Trend, dass überall irrsinnig viel Protein drin ist. Man hat irgendwelche Lebensmittel, die es schon immer gab. Plötzlich steht da ganz fett drauf. Ja, enthält ganz, ganz viel Protein. Protein ist gut. Übersäuern wir dadurch? Oder nehmen wir jetzt zu viel Proteine zu uns?
Gutes Thema. Erstmal finde ich da immer so witzig zu dem Protein. Es gibt ja jetzt Harzer Käse.
Ja.
Der heißt ja jetzt bei ganz vielen Sachen Proteinkäse. Harzer Käse mögen viele ja nicht so gerne, aber als Proteinkäse vielleicht nochmal ein bisschen den Verkauf dadurch gefördert. Ich finde das prinzipiell schon gut. Es war ja jetzt jahrelang, es ändern sich Ernährungstrends ja. Aber es war ja wirklich früher jahrelang immer der böse Zucker, zu viel Zucker und möglichst unfassbar viel Leitprodukte. Und ich habe früher immer schon beobachtet, wenn irgendjemand vor mir an der Kasse im Supermarkt steht und alles an Leitprodukten aufs Fließband holt. Leitcola, Leitkäse, Leitjoghurt. Ist immer alles irgendwie Leit, nur der Mensch, der sie einkauft, nicht. Und irgendwas muss daran ja haken oder falsch sein. Also insofern finde ich schon gut, das war ja auch Fett ganz, ganz lange irgendwie verpönt, dass man da jetzt auch wieder differenziert, gute Fette, schlechte Fette. Und ich finde es schon gut, dass jetzt mal so ein bisschen mehr Proteine auf jeden Fall Thema sind und auch eingebaut sind. Wenn wir zu viel Protein essen, kann das passieren, dass wir übersäuern. Das ist zum Beispiel auch bei den Arthrosepatienten oder rheumatischen Patienten, die ich habe, nicht gut. Aber da muss man auch schon eine ganze Menge Proteine essen. Also ich denke mal, wenn man so mit 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann muss man erstmal schaffen am Tag. Ne? Also
ist ja
das
auch
ist
eben
gar nicht so einfach manchmal. Und deswegen.
Für die nicht so ganz Schlauen wie mich hier, was heißt das übersäuern? Also was passiert dann im Körper, wenn ich übersäuere?
Man kann das manchmal zum Beispiel, Proteine bestehen ja aus Aminosäuren als Beispiel, ne? Aber es beinhaltet jetzt nicht nur proteinreiche Lebensmittel. Und wenn wir übersäuern, manchmal kann man das, es sind so radikale Sachen, die ich auch nicht so gut finde. Ne? Es gab ja früher so die Eierdiät oder die Atkins-Diät, die sehr fleischlastig ist. Kann passieren, dass dann einfach also der pH-Wert kippt und dass dann einfach mehr Gelenkschmerzen entstehen, dass man kann auch so ein bisschen acetonmäßig riechen, ne? Also dass man so ein bisschen, auch der Schweiß kann etwas strenger riechen,
okay.
Und es kann Müdigkeit verursachen. Deswegen finde ich schon gut, also wenn wir wieder beim Gewicht reduzieren sind, finde ich schon gut, eine proteinreiche Ernährung umzusetzen mit guten Fettsäuren. Und man kann auch gerne einen Proteinshake sich mal zu Hilfe nehmen. Man sollte da aber auch wieder auf die Zutatenliste zum Beispiel gucken. Und dann kann man mal schauen, ne, es kommt darauf an, was derjenige noch mitbringt, wenn man sonst noch Probleme hat mit den Knien. Macht das Sinn, manchmal mit basischen Lebensmitteln gegenzusteuern? Das wäre zum Beispiel, Gemüse ist basisch, Hirse ist basisch. Man kann auch mal schauen, ob man einmal die Woche so einen Basentag zum Beispiel macht, ne, um das so ein bisschen auszugleichen, diese Übersäuerung.
Wo du sagst, basische Tag oder Gemüse ist basisch. Ich habe zum Beispiel bei Tomaten ganz stark das Problem, ich brauche eine Tomate nur anzugucken und ich kriege sofort Sodbrennen.
Mhm.
Und lustigerweise immer hier auf meinem linken Knöchel, vom linken Zeigefinger, auch immer so ein Ziehen.
Mhm.
Kennst du das?
Also es haben viele, dass sie tatsächlich Sodbrennen bekommen von Tomaten.
Ja.
Kriegst du das auch, wenn die Tomaten gekocht sind, also wenn es irgendwo drin ist, oder
also,
nur wenn sie roh sind?
Es ist auch, nee, ich habe manche rohe Kartoffeln, Kartoffeln, die sie als Tomaten verkleiden. Nein,
ja,
ich habe manche Tomaten, die vertrage ich ohne weiteres, ohne Probleme. Und dann wieder andere, wo ich wirklich fast nur anzugucken brauche.
Mhm.
Das ist ganz strange. Ich konnte aber noch nicht ausmachen, woran es dann liegt.
Hast du denn
vielleicht
schon mal
sogar tagesformabhängig. Also nach Tomatensorte habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja, okay.
Das wollen wir drauf achten.
Das wollte ich mich gerade auch fragen. Hast du schon rausgefunden, nach welchen Tomatensorten das vielleicht Unterschied ist? Weil es gibt ja so unglaublich viele Tomaten. Stelle ich mir da fest, neulich auf dem Markt wollte ich denn so Sherry-Tomaten, habe ich festgestellt, die waren ungefähr 10 Euro teurer als die anderen Tomaten, die ich sonst nehme. Und dachte so, wow, also gibt es ja sehr unterschiedliche Tomaten anscheinend.
Bei den Tomaten könnte es auch am Histamin liegen vielleicht.
Ah.
Ne? Also Tomaten sind ja recht histaminhaltig.
Mhm.
Und vielleicht haben da müsste man jetzt auch mal wieder einen Sortenkenner fragen, die ein oder andere Sorte vielleicht mehr Histamin als die andere.
Wieder Tomaten bei Temu bestellt.
Ja, also Temu. Ich glaube, das muss ich mal recherchieren mit den Tomaten. Oder auf Wish bestellt.
Wir haben ja heute unseren Live-Podcast und wir nehmen ja heute mehrere Folgen auf und wir hatten vorhin, du hast die Folge dann auch gehört entsprechend, die Anke Harnack zu Gast gehabt und die hat ja ganz große Erfolge mit der Abnehmenspritze erzielt. Und wie ist als Ökotrophologin, nochmal dieses Wort, einfach weil ich es kann.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das fantastisch, wie du es aussprechen kannst. Also,
Ökotrophologin,
ich beneide dich.
Einfach mal aus deiner Sicht, wie würdest du die Erfolge mit dieser Spritze beurteilen oder vielleicht auch kritisch sehen?
Also erstmal größten Respekt. Ich finde das ganz toll und eine ganz tolle Leistung, was sie geschafft hat und wie sie das auch erzählt hat.
Also man muss dazu sagen, wer die Folge nicht gehört hat, sie hat mit dieser Spritze jetzt mittlerweile 60 Kilo abgenommen.
Genau, sie hat ja nicht so viel nochmal erzählt, außer dass sie ein wenigeres Hungergefühl hat. Man darf auch nicht vergessen, sie sagte, sie hat ja auch mit Sport angefangen, weil sie dann motiviert war. Wir haben gar nicht so viel über ihre Essgewohnheiten eigentlich, wie sie jetzt sind, gesprochen. Das hätte mich jetzt nochmal als Ernährungsberaterin natürlich sehr interessiert. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Patienten, die die Wegovy-Spritze bekommen, die sehe ich nicht. Also die wollen dann die Spritze und eigentlich nicht so wahnsinnig viel manchmal irgendwas umstellen. Ich habe aber immer mehr in letzter Zeit Patienten und ich würde das sehr, sehr gut finden. Die nehmen auch gut ab mit der Spritze. Ich hatte aber sehr wenig, die aufgehört haben damit wieder. Und das wäre dann nochmal interessant, weil eigentlich wäre es wichtig, dass man ja trotzdem auch eine Ernährungsumstellung dazu macht. Es bringt ja nichts, wenn man zum Beispiel nur weniger Hunger hat, gut abnimmt, aber den ganzen Tag relativ nährstoffarm ist.
Ja.
Wenn sie dann zum Beispiel trotzdem irgendwo auch einen Mangel an Mineralien hat, weil sie einfach nur zu wenig isst. Klar, darüber nehmen wir ab, aber das würde dann ja auch wieder zur Folge haben, dass vielleicht Gelenkprobleme entstehen, dass vielleicht der Darm nicht gut mit probiotischen Bakterien versorgt wird. Und da müsste man dann halt wirklich gucken bei den Patienten, weil dann kann es auch wieder zu anderen Folgeproblemen kommen. Klar, sie haben Gewicht abgenommen, es sind dann auch weniger Risiken, was ein Übergewicht mitbringt. Aber es sollte trotzdem dann auf eine gute Nährstoffversorgung auch mit der Wegovy-Spritze während der Ernährungsumstellung geachtet werden. Und deswegen würde ich es dann begrüßen, dass man die Spritze auch wirklich nur vielleicht verpflichtend mit einer Ernährungsberater, mit einer Ernährungsberatung on top verschreibt, dass da beide Sachen mit an die Hand genommen werden. Ich glaube, das wäre langfristig gut.
Denn wir sind in der Folge da gar nicht drauf eingegangen, weil sie ja gesagt hatte, dass sie einfach dieses Sättigungsgefühl hatte, weil da bist du ja mit eingestiegen, Tietje, und sagtest, das ging dir ähnlich, wo ich ja völlig unglaublich war, dass ich das mir nicht vorstellen kann, dass man kein Sättigungsgefühl hat. Und deswegen sind wir gar nicht mehr so auf die Ernährung eingegangen. Aber ein Grund mehr, dass wir sie nochmal zu uns.
Wir haben ja schon abgemacht, dass wir sie nochmal einladen.
Genau, so ist es. Genau.
Weil das ist das, was dann interessant ist, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Patientin jetzt gehabt, die wirklich mit der Spritze fast den ganzen Tag gar nichts gegessen hat. Mhm. Und nicht jetzt bewusst, sondern wirklich, weil sie nichts runtergekriegt hat und weil sie dann auch ein bisschen über Durchfälle geplagt hat, dann habe ich wieder geschaut, dass wir den Darm ein bisschen aufbauen. Aber wo ich dachte, das kann es jetzt auch nicht sein. Das ist jetzt zu wenig, was sie über den Tag verteilt ist. Und da kommen wir irgendwo sonst in Mangelzustände für andere Sachen.
Und das langfristige Ziel muss ja einfach auch sein, ohne diese Spritze weiterleben zu können. Ich kann jetzt nicht mein Leben lang immer weiter spritzen. Und da ist es ja noch nicht so ganz erforscht. Ich meine, gut, wir waren uns ja auch einig darüber, es ist immer noch besser, die Spritze zu nehmen, weil man die langfristigen Folgen von Adipositas kennt und wo die landen. Insofern ist das wahrscheinlich das kleinere Übel, aber die Langzeitfolgen sind immer noch nicht hinreichend erforscht. Was passiert, wenn man diese Spritze eben wieder absetzt?
Und vielleicht auch was Gutes für die Motivation, ne? Wenn es dann auch erstmal klappt, dann kann ich mir schon auch, ne, dass derjenige auch motiviert ist, mit der Ernährung wirklich weiterzumachen, als wenn man vorher schon so einseitige Sachen versucht hat und es klappt nicht. Insofern ist es immer ein Zusammenspiel von mehreren Sachen und da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden und es ist auch jeder dann ein eigener Typ. Und jeder mag was anderes auch, ne?
Titi, jetzt muss ich dich aber nochmal fragen, weil Anke sagte ja, dass sie dieses Sattgefühl nicht kennt. Und jetzt von der Logik her würde ich sagen, klar, wenn sie kein Sattgefühl kennt, dann wird sie die Spritze weiter brauchen, weil sie dieses Sättigungsgefühl braucht, weil sie das ja nicht anders herstellen kann. Und du hast gesagt, du kennst das, kanntest das auch nicht. Wie ist es denn jetzt bei dir? Kennst du
jetzt kenne ich das, aber ich habe das Sättigungsgefühl anders hergestellt. Also es wird ja oftmals eben auch Durst mit Hunger verwechselt.
Mhm. Ja.
Ich habe einfach auch während meiner Gewichtsreduktion sehr, sehr viel getrunken. Also das heißt ja 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht soll man trinken plus dem eben, was man beim Sport eben ausgeschwitzt hat. Und ich habe aber im Sommer auch, bin ich auch, ja, manchmal 8 Liter gekommen, die ich getrunken habe.
8 Liter?
8 Liter Wasser, pro Tag. Natürlich, ja, pro Tag, was natürlich sehr, sehr viel ist. Also ich glaube, das war dann auch schon ein bisschen an der Grenze des Gesunden. Ja. Was natürlich aber auch eben immer zur Folge hatte, dass ich ständig auf Klo musste.
Ja.
Was dann einfach auch irre nervig ist.
Ja.
Und so
gibt eine ganz neue Bedeutung für Durchlauferhitzer, ne?
Die Frage ist, was hast du getrunken?
Ja, Wasser. Wollte ich hinaus. Ja, insofern habe ich das Sättigungsgefühl daher durch die Dehnung des Magens hergestellt.
Dehnung des Magens durch die viele Flüssigkeit, meinst du?
Richtig.
Jetzt? Ja, okay. Und jetzt ist ja dein Magen kleiner geworden, aber du hast jetzt auch durch das Wasser weiter, durch die Getränke oder auch durch Essen dieses Sättigungsgefühl?
Nur durch beides, durch beides. Aber ich sehe immer so, dass ich zum Essen eben auch entsprechend viel trinke, auch in Vorbereitung schon und auch zum Essen viel.
Ja. Okay, also das heißt, wenn man das bisher nicht hatte, so wie Anke, könnte man das praktisch erlernen, dieses Sättigungsgefühl herzustellen und dann könnte man ja auch auf die Spritze verzichten.
Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil da bestimmte Prozesse im Gehirn sicherlich und hormonell noch stattfinden, von denen ich keine Ahnung habe. Also ich glaube, das ist ein tiefgreifenderes Thema. Und wir wissen ja, sagen wir auch in jeder Folge, jeder ist anders.
Das stimmt, das stimmt. Merit, gibt es denn Lebensmittel, die das fördern, dass man dieses Sättigungsgefühl hat, die aber auch gesund sind, wohlgemerkt?
Also ich finde ja vor allen Dingen immer, dass man schauen sollte, dass man möglichst seinen Blutzuckerspiegel stabilisiert, dass man eh nicht so eine Heißhungerattacken bekommt. Was ich super finde, zum Beispiel ist Apfelessig. Wirklich Apfelessig. Irgendwie einmal, für mich ist so ein kleines... Was ein günstiges Wundermittel.
Ich habe mir so eine immer Flasche verdünnt. Mal gekauft, aber ich habe sie noch nicht getrunken. Meine Tochter dachte dann so, oh, Apfel und dachte wohl Apfelsaft und hat das so pur getrunken und die fand das so gar nicht lecker. Wie ja, soll ich?
Pur ist ganz schlimm, das darf man nicht.
Genau, aber wie trinkst du das denn, in welcher Dosierung?
Also ein kleines Glas Wasser, so 100, 150 Milliliter Wasser und dann 1 bis 2 Teelöffel Apfelessig rein.
Und das mache ich wann? Morgens, mittags, abends?
Sie wird manchmal empfohlen, aber wenn man jetzt eher ein bisschen magenschwach ist, ne, also ein sensibler Magen hat, würde ich es nicht morgens auf nüchternen Magen machen. Am besten dann noch zum Kaffee, das ist dann ganz fies. Sondern dann kann es auch gerne nachmittags nach der Mahlzeit sein. Na, also wenn man eher zum Abend zum Beispiel nochmal Heißhungerattacken hat, dann kann das schon helfen, muss man aber wirklich dann auch. Und basisch ist er auch.
Okay, und dann geht das Hungergefühl weg, der Heißhunger oder wie?
Ja, Apfelessig, die Pektine da drin oder die Enzyme, die sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht mehr so Achterbahn fährt. Der stabilisiert langfristig den Blutzuckerspiegel. Und je stabiler unser Blutzuckerspiegel über den Tag verteilt ist, umso weniger Heißhungerattacken und Gelüste haben wir, denen wir nachrennen wie ein Roboter.
Und dieser Blutzuckerspiegel, also ich bin ja hier der Dumme von uns beiden, Tetje kennt sich ja mit sowas alles schon bestens aus. Ich mache ja einfach viele Sachen nach Gefühl. Was heißt das Blutzuckerspiegel, der springt rauf und runter? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also gerade wenn man jetzt morgens zum Beispiel mit einem hellen Brötchen anfängt, mit Marmelade, Nutella oder Honig drauf oder auch so ein... so ein Standard-Müsli. Hm? Alles, was so isolierte Kohlenhydrate sind. Also alles, das muss jetzt nicht nur Zucker sein, sondern auch Nudeln, Weißmehlprodukte, Brot, Brötchen, Süßigkeiten. All die Sachen gehen, wenn man jetzt den Blutzuckerspiegel hat, geht der halt ganz, ganz schnell ins Blut, die Kohlenhydrate. Und es fällt genauso schnell wieder ab. Und was sagt der Körper dann? Oh, ich will was Neues haben. Und je öfter wir das am Tag machen, weil er ist dann im Keller, dann will derjenige wieder die nächste Cola oder die nächste Tüte Chips haben. Der geht wieder nach oben und so rennen wir den ganzen Tag durch den Tag. Und das ist ein Problem, wenn man dauernd immer Appetit und Gelüste hat. Und je mehr wir das machen, umso mehr wollen wir davon auch haben.
Und das Problem ist ja gleichzeitig, dass dann immer noch durch die Ausschüttung des Insulins der Befehl gegeben wird, eben Fettzellen aufzufüllen.
Ja, deswegen gleich zwei Fragen. Ist das deswegen auch, wie bei McDonald's sagt man ja auch, man ist satt und ganz schnell wieder hungrig?
Ja.
Ist das der gleiche Effekt?
Genau, so kann man es sagen. Und gleichzeitig genau, was du gesagt hast, unser Körper ist halt nicht multitaskfähig. Unser Körper kann nur eine Sache zur Zeit. Und wenn wir jetzt abends ein Glas Wein trinken, dann noch eine halbe Tüte Chips dazu essen und dann ins Bett gehen, dann muss der Körper als allererstes den Alkohol abbauen. So, dann muss er den Insulinspiegel wieder abbauen, der wegen dem Blutzuckerspiegel leider ausgeschüttet worden ist. Und erst dann geht der Körper nachts in die Fettverbrennung. In der Regel klingelt dann der Wecker wieder. Also das war es dann mit der Fettverbrennung. Und dementsprechend...
Also ist der neue Trend des Daydrinkings eigentlich auch körperlich sehr gut?
Können wir so stehen lassen.
Gut, also lieber zum Frühstück ein Glas Wein und eine Tüte Chips.
Du warst im Kloster vor Melissengeist, ne?
Sehr gut.
Nein, aber dementsprechend macht es dann einfach Sinn, wirklich, das merkt man auch. Und die meisten fangen ja dann an, wirklich zu sagen, ich esse die Tüte Chips nicht mehr, ich möchte keine Süßigkeiten mehr, ne, die ganzen Laster erstmal loswerden zu wollen. Und das ist unfassbar schwierig, weil der Blutzuckerspiegel ist im Keller, der Körper will das wieder haben. Und insofern macht es dann wirklich erstmal Sinn, erstmal zu schauen. Ich versuche immer in der Ernährungsberatung erstmal den Darm aufzubauen, wenn man keine gute Verdauung hat. Dann hat derjenige schon mal ein Erfolgserlebnis, das war gar nicht so schwierig. Gut, wir können da jetzt weiter dran ansetzen und dann wirklich zu gucken, erstmal mehr Proteine in die Ernährung einzubauen. Das macht bei den meisten schon irgendwie Sinn. Und dann ist auch schon mal die Sättigung einfach besser. Und man hat nicht mehr so viel Heißhungerattacken. Und wenn der Heißhunger weniger wird, dann wird alles einfacher.
Thema Leitprodukte nochmal, liebe Merit, wie ist es da? Also die Leitprodukte sind ja logischerweise ohne Zucker oder im Regelfall ohne Zucker, weil sie mit Süßstoff sind. Und jetzt sagen viele Menschen, okay, das simulierst ja, als wenn du Zucker hast und geht trotzdem irgendwie der Insulinspiegel hoch oder sowas. Was kannst du mir dazu sagen?
Also es wird gesagt, es gibt viele Menschen, die bei Süßstoffen mit Heißhunger reagieren,
ja?
Einfach weil durch den süßen Geschmack von jetzt der von der Cola Light oder Fanta Light, dass da einfach ein süßer Geschmack auf der Zunge entsteht, dann wird eigentlich ein Signal gesendet, aber es fehlt der Stoff im Körper, um Insulin auszuschütten. Mhm. Und dann kann es manchmal sein, dass derjenige eine halbe Stunde später, weil der Körper verwirrt ist, dann mit wieder ein Gelüst auf irgendwas anderes, damit dieser Prozess starten kann.
Mhm.
Das ist aber nicht hundertprozentig belegt. Nicht jeder reagiert damit auf Heißhunger. Aber es kann Heißhunger
schüren. Das kann aber auch vom Süßstoff abhängig sein. Weil ich hatte in den 20ern mal versucht abzunehmen mit Cola Light und ich war immer nur hungrig. Ne? Also ich hatte so Heißhungerattacken und jetzt mit Cola Zero ist das nicht mehr so.
Wie alt bist du jetzt?
Ein bisschen älter als 20.
Vielleicht hat sich aber auch einfach bei dir im Körper hormonell was verändert. Ne? Also man kann ja nicht genau wissen, ob du mit 20 jetzt genauso reagiert hättest wie jetzt. Das wissen wir nicht.
Das stimmt. Das wissen wir.
Nur fast.
Genau. Du hast eben von Darmaufbau gesprochen. Und in einer Folge hatte ich mal fallen lassen, dass ich davon gehört habe, dass Darmbakterien von schlanken Menschen in den Darm von übergewichtigen Menschen eingesetzt werden. Hast du davon gehört?
Das habe ich nicht gehört, aber auch, dass die Darmvielfalt und das Darmmikrobiom bei Adipositas-Patienten nicht so gut sind.
Aha.
Also das kann aber auch mit Entzündungsprozessen im Körper zu tun haben. Was ist dann bei rausgekommen?
Das weiß ich nicht.
Geschickte
Frage. Aber nichts, was ich jetzt irgendwie untersuchen möchte. Aber ich möchte nochmal auf eine andere Frage kommen. Das waren jetzt alles irgendwie ernährungswissenschaftliche Fakten, die wir hier abgearbeitet haben. Aber die psychologische Komponente, spielt die bei euch in der Praxis auch eine Rolle? Geht das Hand in Hand?
Das wäre schön, wenn das so wäre.
Ja.
Aber es ist ja einfach unfassbar schwer, wissen wir, dort auch Termine zu bekommen. Vielleicht braucht auch nicht das jeder immer gleich, aber es ist schon wichtig, also dieser ganze mentale Faktor ist unfassbar wichtig und ich glaube, ein Stück weit kann man das auch in der Ernährungsberatung, und da können wir das versuchen aufzufangen, demjenigen Mut zu machen, denjenigen aufzubauen und auch Erfolgserlebnisse da wirklich zu unterstützen. Wenn natürlich aber da jetzt was Richtung Essstörung hintergeht oder auch wirklich, dann braucht es dann natürlich einen anderen Part. Aber leider geht's nicht Hand in Hand. Wenn jemand schon aber einen Psychotherapeuten an der Seite hat, dann kann sowas passieren, dass das Hand in Hand geht.
So. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass alles, was mit dem Kopf zu tun hat, irgendwie A, zu wenig gibt und B, man auch selber so ein bisschen noch Bedenken hat, da überhaupt hinzugehen. Also ich kenne das auch bei mir, habe ich auch ein Buch geschrieben, dass ich in der Klinik war. Und wenn ich das erzählt habe, haben mich alle Leute angeguckt, als wenn ich völlig verrückt bin, weil keiner zum Therapeuten gehen möchte, was in Amerika zum guten Ton gehört. Wie, du hast keinen Therapeuten, dann gehörst du nicht dazu. Ist hier genau umgekehrt.
Ja.
Ich gebe dir recht, lieber Tätchen, natürlich, wenn man irgendwie Entscheidungen trifft, die lebensverändernd sind, dann sollte man zumindest einen Coach an der Seite haben, der einen da begleitet.
Merit, wenn du dir noch etwas wünschen könntest, sei es von der Politik oder sei es von den Menschen, was sie in ihrem Leben ändern könnten oder was für Voraussetzungen geschaffen werden könnten, dass du besser arbeitest für eine insgesamt bessere Ernährung der Menschheit in der westlichen Welt. Was wäre dein Wunsch?
Das kann ich ganz klar sagen. Dann würde ich mir wirklich wünschen, dass die Krankenkassen die Ernährungstherapie komplett übernehmen bei den Patienten. Und vielleicht auch nicht erst, wenn sie schon Krankheit A, B oder C mitbringen, sondern auch, wenn jemand schon ein bisschen bisschen übergewichtig ist und vorbeugend was für seine Gesundheit tut, dass einfach wirklich diese 5 Termine übernommen werden. Ich glaube, das würde den Menschen helfen und mir bei der Arbeit auch.
Werden diese 5 Termine nicht, kann man die nicht von der Steuer absetzen? Das wäre ja schon mal ein erster Anfang.
Kann man machen. Also sie werden ja auch bezuschusst. Aber ich glaube, die Patienten, die den Weg dahin finden, denen wäre geholfen. Die würden auch, wenn sie Bedenken haben, ach, brauche ich jetzt eine Ernährungsberatung wirklich? Vielleicht kann ich ja das mir auch irgendwie selber beibringen. Oder ich habe ja schon genug gelesen. Es ist ja diese menschliche Komponente einfach auch dabei. Das ist ja das, was wichtig ist. Und wenn sie dann einfach 5 Termine Bezuschuss kriegen, dann denken die gar nicht nach. Und nach einem Termin finden die es eben alle gut.
Also ich würde mir dann deinen Wunsch ergänzen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen mehr in sich selber investieren. Also wenn man sich überlegt, man kauft ein neues Auto, man geht 3-mal jährlich zur Inspektion und gibt ein Schweinegeld aus für Metall und für eine eigene Körperuntersuchung, was der Tempel fürs Leben ist, da geizen wir rum. So, und Tiki hat mir schon wieder ein Zeichen gegeben, ich soll aufhören zu reden. Also höre ich auf, entschuldige, es ist immer so spannend hier bei uns.
Aber das waren wirklich tolle, weise Worte. Vielen Dank, liebe Merit Arndt, dass du unsere Gästin, das heißt wirklich übrigens so, schon seit vielen, vielen Jahren, schon bei den Gebrüdern Grimm wurde Gästin gesagt. Ja.
Okay, ich würde jetzt einfach sagen, schön, dass du unser Gast warst.
Schön, dass du bei uns am Mikro warst. Auf jeden Fall habe ich wieder eine Menge gelernt von dir und ja.
Und ich von dir, lieber Tetja.
Und ich von dir natürlich auch.
Ich von euch auch.
In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt uns in die Kommentare. Am Mikrofon waren Merit Arndt,
Tetja Mierendorf
und Sören Bauer. Bis dann.
Männer im Zunahmeausstand mit Sören Bauer und Tetja Mierendorf.